Vielen Dank für euren Dienst. Ja, liebe Gemeinde, so trifft man sich. Mehr oder weniger. Aber schön, dass wir jetzt trotzdem Gemeinschaft haben dürfen. Und es ist ein Vorrecht, Gottes Wort hören zu dürfen. Und ich glaube, dass wir das in dieser Zeit ganz neu erleben und spüren dürfen. Ganz herzlich willkommen in unserem ersten Petrusbrief. Wir bewegen uns schon seit einiger Zeit darin und merken, wie viel aktuell Wichtiges es da für uns gibt, wir mitnehmen dürfen und Jesus uns durch sein Wort stärken will. Und in der letzten Einheit hatten wir darüber gesprochen und nachgedacht, was eine Gemeinde so zusammenhält in schwierigen Zeiten, so der Kitt, den Gott uns dafür gibt. Das war in 1. Petrus 3, Vers 8. Und heute möchten wir 1. Petrus 3, Vers 9 anschauen. Und letzten Endes nehmen das auch diese Verse bis Vers 12 auch mit, was hier in Vers 9 steht. Wir lesen hier etwas, was schon ziemlich himmlisch sich anhört und letztendlich nicht so einfach ist. Aber ich habe es mal überschrieben für mich: Vergeltung loslassen und Segen festhalten. Vergeltung loslassen und Segen festhalten. Und da geht's los um, da geht's um Taten und Worte. Ja, wenn man etwas loslässt oder auch festhält, da geht's um handfeste Dinge. Und ich lese es uns mal vor, den Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Wie gehen wir denn nun mit schlechten Taten, mit bösen Taten oder bösen Worten, schlechten Worten um? Der Punkt ist hier eigentlich relativ simpel. Es gehört zu dem Einmaleins des Christseins vom Wort Gottes her. Und es sind Prinzipien, die einfach das Negative durchbrechen mit großer Macht. Wirklich. Wenn wir hier nach dem handeln, wie Petrus es uns schon gesagt hat, und mir ist mal wichtig, da auch nochmal O-Ton Jesus selber zu hören, von dem er das hat, er hat es nämlich nicht erfunden. Jesus sagt es in der Bergpredigt in Kapitel 5, Vers 38 bis 42. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch Böses antut, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand um eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Tja. Also wenn man das so hört, hört sich das irgendwie aber auch falsch an, finde ich. Da geht es allerdings um einen Schlag auf die rechte Wange, die nicht dein Leben zerstört oder die dein Leben bedroht, sondern hier spricht Jesus, und davon geht auch Petrus aus, um die höchste Form der Beleidigung. Dem anderen einfach ins Gesicht schlagen. Und in dieser Beleidigung vielleicht von anderen Menschen sind wir herausgefordert, jetzt richtig zu reagieren. Was tun? Ich weiß, dass diese Dinge nicht einfach sind, und ich glaube, der Schlag ins Gesicht findet nicht nur am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft statt, sondern der kann auch in der Gemeinde selber stattfinden. Vielleicht sogar in der Familie, in der Verwandtschaft. Wie reagieren wir da? Also die natürliche Haut, also das Fleisch, sagt da die Bibel dazu, würde sagen, gib's ihm wieder. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist die einfache Predigt. So hilft's einem. Wenn mir einer doof kommt, dann sage ich ihm, wo der Hammer hängt. Und den kriegt er zu spüren. Aber genau das sagt das Fleisch. Hau den Lukas. Jesus, Gottes Wort, sagt etwas anders. Gott sagt, mein ist die Rache. Und das sagt er in Römer 12 und Hebräer 10. dass nicht wir richten sollen, sondern dass es Gottes Job ist. Gott sagt, mein ist die Rache und wir sollen Friedensstifter sein. Das ist unser Job. Das ist unsere Berufung. Und wenn du denkst, das kann ich nicht, kann ich es nachvollziehen. Manches Mal muss man Dinge im Leben lernen. Und manche Dinge lernt man schneller und andere dauern sehr lange. Dem einen fällt eine andere Sprache zu lernen unwahrscheinlich leicht, der hört's mal und kann's, und der andere büffelt Jahr für Jahr. Und hier sind auch Tugenden angesprochen, die uns Jesus ans Herz legt. Aber er macht es nicht, um uns zu schädigen, sondern um uns zu segnen. Denn wenn wir diese Gewaltspirale zerbrechen, hat der Teufel keine Chance. Und um das geht es ihm. Diesen Trick wiederholt eben Petrus hier an unserer Stelle, die wir anschauen. In Lukas 6, Vers 27 und 28 heißt es auch, auch euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Schlecht über euch reden, euch etwas ins Gesicht hauen. Wow, ich finde hier, das ist doch total der Hammer. Wenn du diesen Zorn in dir spürst, du möchtest dich am liebsten rächen oder jetzt teile ich mal auch richtig aus, ist das ein mega wertvoller Tipp. Wenn wir uns diese Dinge angewöhnen, wenn wir uns darin üben, würde die Bibel sagen, dann werden wir reifer werden und zu Personen, die sich in das Bild Jesu verwandeln. Gottes Wort hilft uns an so vielen Stellen, immer uns zu zeigen, Jesus ähnlicher zu werden. Hier auch schon als Mensch. Wir müssen ihm nicht gleich sein, das werden wir sicherlich so nicht schaffen, aber ihm ähnlicher zu werden, macht den Unterschied in dieser Welt. Wenn du hier spürst, hey, die Sache passt irgendwie für mich gar nicht, muss man es echt mal ausprobieren. Als ich Rabea geheiratet habe, da hat sie so eine Angewohnheit gehabt, sich ein Brot zu richten, weißen Käse drauf zu schmieren. Also ich kann jetzt mal Werbung machen, das kann Buko oder Philadelphia oder irgendein anderer weißer Streichkäse sein. Und dann hat die da drauf Mandarinen gelegt oder Kiwi. Und du denkst, hä, geht ja gar nicht. Das Einzige, ob das jetzt geht oder nicht geht, ist, probieren wir es mal aus. Probier es mal aus. Für mich schmeckt das so gut wie Kuchen. Ich hätte es nie gemacht. Aber wenn man es ausprobiert und es mal testet, dann merkt man, wow, da steckt ja was drin, das hätte ich nie vermutet. Versuch das doch mal in dem, dass du Gutes sprichst über den, der dir Böses getan hat. Vielleicht merkst du in dir, hey, weißer Streichkäse mit Mandarinen schmeckt doch gut. Oder richtig gesagt, meiner Seele tut es gut, wenn ich nicht hassen muss, nicht zurückschlagen muss. Wenn Gott mir Kraft gibt, in seiner Weise zu handeln, Hammer Segen. Und lasst uns anfangen, einfach diesen 1. Petrus 3, Vers 9 zu üben. Im Miteinander. Und ich muss euch gestehen, ich kann es auch noch nicht. Noch nicht so, wie ich es gerne würde. Ich gebe mir immer wieder Mühe. Und manches Mal kommt es mir auch in den Sinn. Und als ich vor kurzem wieder gehört habe, wie jemand schlecht über mich denkt und redet, habe ich gedacht, okay, jetzt kommt ja die Predigt. Jetzt kann ich es gleich mal ausprobieren. Ich kann euch sagen, es hilft, dass du nachts besser schlafen kannst. Es hilft, loszulassen. Und es hilft, dadurch ein Segen zu werden. Und wir sind zum Segen berufen. Das sagt hier der Vers genauso. Wir sollen ein Segen sein. Ihr seid dazu berufen. Segnet vielmehr. Was heißt segnen? Segnen heißt Gutes aussprechen. Ich bitte Gott um etwas Gutes im Leben für den anderen. Was sagt die Bibel dazu? Im Alten Testament heißt es 1. Mose 12, Vers 3 und auch 27, Vers 29, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Und da geht es um Israel. Ja? Wen Israel segnet, der wird auch gesegnet werden. Psalm 72, Vers 17 heißt es, mögen alle Menschen sich auf seinen Namen berufen, wenn sie sich Segen wünschen. Das heißt, auf den Namen Gottes berufen. Sprüche 3,33 heißt es, der Fluch des Herrn liegt auf dem Haus des Gottlosen, aber die Wohnung der gerechten Menschen segnet er. Also Segen gehört einfach zu einem gläubigen, gottesfürchtigen Menschen, weil Gott ihn segnet. Und dann kommt eine ganz spannende Stelle, Jesaja 65, Vers 16, da heißt es, wer dann in Israel jemandem etwas Gutes wünschen will, wird sagen, der Gott, der seine Zusagen erfüllt, segne dich. Also hier wird schon deutlich, in wessen Namen wir segnen sollen. Ich habe mal den nächsten Punkt so etwas überschrieben mit Irrung und Entwirrung. Ich merke, dass an der Stelle ziemlich viel Störfeuer auch in die Gemeinde reinkommt. Ich habe gehört, auch schon in der eigenen Familie, als ich gesegnet habe, dass mir jemand gesagt hat, Alexander, du darfst nicht sagen, ich segne dich mit und so weiter. Weil ich danach sage ich dann immer noch im Namen des Herrn, ganz am Schluss. Aber das hat jemand nicht so gefallen, hat gesagt, das heißt, der Herr segne dich, der Herr segne dich. Ich glaube, und wir haben in dieser Woche Gebetswoche noch gehabt als Gemeinde, und da haben wir Lukas 10 angeschaut, und da hat Jesus die 72 und 70 ausgesandt, dass sie Segen sein sollen. Und dann haben wir miteinander angeschaut und gelesen, dass in Vers 3 bis 5 sie rausgegangen sind in die Häuser und die Häuser segnen sollten. Und dann haben sie gesehen, wenn dort Menschen sind, die diesen Segen aufgenommen haben, dann blieb der Segen auf den Menschen. Und wenn nicht, kam er wieder zu denen zurück. Also wir sind berufen, wir sind geradezu gesandt, Segen auszusprechen. Und nicht nur, und das ist der zweite Punkt, über denen, die keinen Segen haben, sondern ganz offensichtlich, wie Jesus das hier gemacht hat, seinen Jüngern gesagt hat, auch denen, die schon Segen haben. Denn die Gesegneten, bei denen bleibt der Segen. Die das nicht wollen, bei denen kommt er zurück. Und das ist die zweite Irrung, die jetzt rumgeht, dass man nicht mehr segnen soll. Im neuen Bund haben wir schon alles. Oh wei. Was lassen wir uns da an Kraft nehmen, wenn wir solchen Scharlatanen aufsitzen? Was lassen wir uns an Verheißung nehmen, wo Jesus uns gesagt hat, dass wir segnen sollen, wenn wir hier aufhören und Angst bekommen, Gutes auszusprechen über dem anderen, weil manche dann denken, dann nehmen wir oder glauben nicht, dass sie den Segen schon haben, wenn wir segnen. Ihr Lieben, mir ist es sehr wichtig hier, gerade im ersten Petrusbrief, diese Dinge zu verstehen, wie ich glaube, dass Jesus uns aufgetragen hat und schon viele Jahrzehnte zum großen Segen gesetzt sind und waren. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, und da stand der neue Bund auch schon fest, da segnet Paulus ganze Gemeinden. Ja? Und da saßen nicht nur Leute drin, die diesen Segen nicht hatten, sondern da saßen auch Leute drin, die den Segen hatten. Wir schauen mal 2. Korinther 13, 13 an. Da sagt Paulus, Gnade, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier spricht er einen Segen aus über der ganzen Gemeinde. Und das sind die Korinther, das muss man mal wissen. Und er hat sich nicht gescheut, in seinem ersten Brief über sie zu schreiben, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allen Wort und in aller Erkenntnis. Also das heißt, wir dürfen nicht erst dann segnen, wenn wir erkannt haben, hier fehlt Segen, sondern wenn wir segnen, vermehren wir das, was schon gegeben ist. Möchtest du ein Segensvermehrer sein, dann lass dich nicht abhalten vom Segen sprechen über den anderen. Wir finden es in den anderen Briefen genauso. Im Galaterbrief findet ihr das System. In Epheser findet ihr genauso das System. 1,3 ist die Gnade da und 6,23-24 spricht das explizit noch einmal aus. Und das ist der Clou. Dadurch, dass ich segne, vermehrt es sich. Das ist sein Wunsch, dass es noch reichlicher werden soll. Und wir können das ganz praktisch ausprobieren. Ich habe uns mal jetzt einen Segen mitgebracht. Und vielleicht denkst du, oh, sag ich ja. Probier das doch jetzt einfach mal aus. Ich habe einen Segen mitgebracht, der mir für dich und für die, die diese Predigt hören, wichtig geworden ist. Und ich habe es mir im Gebet von Gott schenken lassen. Und ich sage jetzt einfach mal, schließ vielleicht an dem Platz, wo du bist, die Augen. Nicht einschlafen, einfach nur die Augen zumachen und die Worte aufnehmen. Mal zuhören. Und hör oder fühl vielleicht sogar, was das mit dir macht. Geliebte oder Geliebter, ich segne dich jetzt mit dem tiefen Wunsch, dass Jesus durch dein Leben verherrlicht wird. Deine Sehnsucht soll wachsen, um ihm zu gefallen, damit er sich über dich freut. Ich segne dich jetzt mit einem festen Glauben, der vielleicht nur so groß ist wie ein Senfkorn, aber echt und daher weltverändernd. Ich segne dich jetzt mit einer neuen Begeisterung für die Liebe Gottes, die in dir ausgegossen ist und sich auch mitten im Sturm offenbart. Schau nicht auf die Umstände, lass dich nicht durch deine Schwierigkeiten in Angst und Zweifel stoßen. Hör auf das, was Gottes Wort dir verheißen hat und Jesus dir auch mitten im Sturm zusagt. Ich bin bei dir. Ich segne dich jetzt mit der Fähigkeit, dich an das Gute zu erinnern, das Gott in deinem Leben schon getan hat. Du bist reich beschenkt. Schau genau hin, orientiere dich an Gottes Möglichkeiten und halte daran fest. Ich segne dich jetzt mit einem dankbaren Herzen und mit dem Mut, Neues in Angriff zu nehmen. Ich segne dich mit der Gelassenheit, die es braucht, um stillzuhalten, wenn Gottes Wege undurchsichtig scheinen oder wenn Menschen dich enttäuschen. Ich segne dich mit einer tiefen Freude darüber, dass du klein und abhängig sein darfst und dir das Leben nicht aus eigener Klugheit gelingen muss. Ich segne dich mit einem Lachen über deine eigene Schwäche und einer Sehnsucht nach Begegnung mit dem Herrn Jesus im Gebet. Dieser Segen kommt über dich im Namen Jesu Christi von Nazareth. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei dem Segen. Ich finde das mächtig. Es ist nicht magisch, aber es ist mächtig. Und wenn dieser Segen in uns etwas weckt, wenn wir spüren, ja, danach verlangt mein Herz, dann setzt es etwas frei. Und es darf deine Augen zum Leuchten bringen und dein Herz in Jubel versetzen. Das bedeutet Segen. Wenn ich für jemanden mit segenden Worten begegne, dann werde ich merken, dass die Wut in mir weniger wird, weil genau das passiert, die Spirale des Bösen wird durchbrochen, auch im Gedankenkreis. Und ich weiß, wenn ich die Wut zulasse, oh, das ist nicht gut mit mir. Und darüber freut sich weder Gott noch die, die um mich herum sind. 1. Petrus 3,9 heißt es, vergelte nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Wisst ihr, ich bin so dankbar, dass wir in unserer Gemeinde Segensinfluencer haben. Wer auf der Liste von Caroline Wiesenmeier steht, hat's echt gut, weil die schickt immer wieder Segenssprüche aufs Handy. Einfach so, morgens oder im Laufe des Tages. Und dann liest man das und sagt, Herr, danke. Manchmal schreibe ich ihr dann zurück und sage, hey, super, Caro, danke schön für deine Ermutigung. Aber in erster Linie bedanke ich mich immer bei Gott, weil ich glaube, dass er mir etwas sagt dadurch. Er möchte was bei mir anticken und sagen, werd mal still, denk darüber nach. Hey, was für ein Segen. Es erinnert mich immer wieder an Zusagen Gottes, an seine Verheißungen oder an das, wie er mich sieht. Und das finde ich einfach toll. Wir haben eine Freundin, die wird morgen am Herzen operiert. Und wir sind am Samstag so zusammengesessen und haben überlegt, wie können wir sie segnen. Oder am Freitag. Und Rabia hat dann gleich mal nachgeschaut und hat etwas rausgesucht, wo sie gesegnet wurde und hat den Segen dann ihr weitergegeben. Es war ein Lied. Und es kam blub ganz schnell zurück. Herzlichen Dank, ganz toll. Ich freue mich so darüber. Und ich habe gedacht, so schnell kann man das Lied gar nicht anhören. Es dauert ja 2-3 Minuten. Die Antwort war schon da. Ich habe gesagt, also das ist ja seltsam. Ich habe dann nachher mit ihr noch telefoniert und habe sie gefragt, sag mal, kanntest du das schon? Dann sagt sie, ja, ich habe im Dezember genau das Lied an andere geschickt. Und jetzt war es für mich. Versteht ihr, das ist Segnen. Klar kann ich andere segnen. Und ich kann das alles im Kopf wissen. Aber wenn es mir jemand zuspricht, wird es der Segen für mich. Und es macht einen Unterschied. Und deshalb darf ich uns ermutigen, hier ein Segen zu sein, andere zu segnen, Influencer zu sein des Segnens. Ich habe auch gestern erleben dürfen, wie unsere Gemeinde als Segen-Influencer sind. Auf der Straße, als wir den Obdachlosen Essen ausgeteilt haben und ich dabei war, war ich sehr berührt. Wir haben schon so viele Straßeneinsätze gehabt, wo Leute einfach immer an dir vorbeigerauscht sind, an dir vorbeigerannt sind. Hier war es nicht so. Es gab genügend, die unbedingt mit mir über den Glauben sprechen wollten. Und Annette hat noch gesagt, Alexander, es freut mich, wenn du einfach vorbeischaust. Ja, das hatte ich auch mal vor. Ich war länger da als die anderen, weil wir im Gespräch waren. Und wenn hier ein Segen mitgebracht wird und eine Frau hat gesagt, das sind Christen, wie ich es glaube, dass sie wirklich ernst meinen. Dann kann man natürlich im Herzen böse denken und sagen, na ja, wenn mir jemand schenkt, bin ich auch dankbar. Nein, es ist ein Zeugnis, ein Segen, der ausgeteilt wurde. Und wenn da eine Gemeinde in Bickenbach sich aufmacht, jeden Samstag 85 bis 100 Essen zu kochen und die dort zu verteilen, und die waren gestern alle weg, dann sieht man, hier wird gesegnet. Ganz praktisch. Und wir sind berufen zu segnen. Ich bin so stolz auf die Leute aus unserer Gemeinde, die sich hier angeschlossen haben. Und ich habe die polnische Gruppe getroffen. Ich habe afrikanische Leute von uns getroffen. Und sie haben alle das Herz gehabt, Menschen zu segnen. Und es hat so gut geklappt. Es ist so gut gelungen an der Stelle. Wir haben eine unvergängliche, lebendige Hoffnung, haben wir am Anfang von diesem ersten Petrusbrief gesagt. Und hier darf man das wirklich weitergeben und dürfen wir das leben. Wenn ich auf den Segen warte, muss ich zuerst auch wissen, dass ich berufen bin, andere zu segnen. Genauso wie der von Gott Geliebte dazu berufen ist, andere zu lieben. Der von Gott Befriedete berufen ist, ein Friedensstifter zu sein, wie der Erlöste berufen ist, Erlösung in die Welt zu bringen und wie der Gerechte selber Gerechtigkeit leben soll. So heißt es auch hier, wenn du gesegnet bist, dann sei ein Segen. Und das ist Grund zum Segnen. Wir können an der Stelle einfach die anderen Verse mal noch miteinander durchschauen. Da heißt es dann von Vers 10 bis 12. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Hier geht's letzten Endes wieder genau in diese aktive Haltung, die wir gerade miteinander angeschaut haben. Es wird nochmal ganz stark unterstrichen. Also wende dich ab vom Bösen und tu das Gute. Suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, und das heißt hier, die Böses tun. Das heißt, Gott sieht das, wenn wir uns nicht daran halten. Wenn du möchtest, dass in deinem Leben sich Segen ausbreitet, sagt hier Petrus ganz deutlich, setze es selber um, weil es ein Erbe ist, wie er es nennt hier. Wir erben Segen, wenn wir es gesegnet haben. Und wenn man sein Brot vielleicht auf das Wasser wirft, dann kommt irgendwann der Segen auch wieder zurück. Es ist wichtig, dass wir es nicht nur hören, sondern an der Stelle einfach umsetzen. Das Böse abwenden soll uns hindern, irgendwie hineingenommen zu werden in das, was Jesus nicht ehrt, sondern da wirklich reinzukommen, dem Frieden nachzujagen und einen Unterschied zu setzen. Die Augen und die Ohren des Herrn sind auf dich gerichtet. Und wenn du möchtest, dass dein Gebet erhört wird, dann sei ein Segen. Der Herr sieht dich und er sieht auch deine Anliegen. Gottes Ohren werden dadurch offen. Das heißt, wenn wir Böses tun, wenn wir auf das Negative aus sind, dann muss es offensichtlich Gott schwerer fallen. Also Gott bleibt immer noch Gott. Das heißt nicht, dass er nichts tun kann. Ich mag solche Aussprüche nicht. Ja, dann kann Gott nicht segnen. Also was Gott alles kann, habe ich gar keine Ahnung, was er alles kann und auch macht. Aber er sagt uns ganz offen hier, seine Ohren sind auf jeden Fall auf die gerichtet, die ein Segen sind. Lasst uns aufbrechen und ein Segen sein in unserer Zeit und in unserem Umfeld. Amen.
Vielen Dank, Alexander, für deine Predigt, für deine Worte.